das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Willkommen zu später Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen guten Abend.
An Jahrestagen von tragischen Ereignissen kommt zum Gefühl, dass wir vergessen dich nicht, stets auch die Frage, warum musste das passieren? Anfang Juni vergangenen Jahres trauert man vor einem Meer aus Blumen und Kerzen um Ruben Lauer. Eine Woche zuvor hatte ein 25-jähriger Afghane in Mannheim den Polizisten getötet, der Menschen einer islamkritischen Bewegung schützen wollte. Mit einer Schweigeminute wurde damals von ihm Abschied genommen. Der baden-württembergische Ministerpräsident sagte wenig später, Lauer sei jemand gewesen, der unsere Freiheit schützen wollte, um freie Meinungsäußerung zu garantieren. Hat sich Mannheim seitdem verändert? Martin Rottach.
Immer noch schaut Yilmaz Gören mit Beklemmungen aus seinem Restaurant in Mannheim auf die andere Straßenseite. Dort drüben auf dem Marktplatz ist vor genau einem Jahr der Polizist Ruben Lauer erstochen worden.
Wir konnten es gar nicht wahrhaben. Wir haben auch nicht geglaubt, dass hier sowas passieren kann. Und ich würde fast sagen, wir glauben es immer noch nicht. Das ist noch nicht verarbeitet.
Auch wenn das Leben weitergeht, die Bilder von damals gehen ihm bis heute nah. Yilmaz Gören sagt, die schreckliche Tat hat Mannheim, das Leben hier, verändert.
Immer wenn es da irgendwelche Versammlungen gibt, hat man auch diese Angst immer noch. Und die ist immer mehr, wird auch immer mehr.
Heute steht Mannheim wieder still, wie damals vor einem Jahr. Gedenken, zusammenstehen, erinnern an Ruben Lauer. Hunderte sind gekommen, vereint in Trauer und dem Schock, der mit ihnen allen etwas gemacht hat.
Ich bin bald jeden Tag in der Stadt und gehe auch immer hier an den Platz hin und zu Blumen hin.
Am 31. Mai 2024 stürmte Sulaiman A. eine Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa. Er erstach den Polizisten Ruben Lauer und verletzte 5 weitere Menschen. Die Tat hatte die politische Debatte um Abschiebungen verstärkt. Seit Februar steht der gebürtige Afghane vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim. Laut Anklage habe Sulaiman A. Sympathien für die terroristische Vereinigung Islamischer Staat gehegt. Er hat die Tat inzwischen gestanden. Ein Urteil wird im Spätsommer erwartet. Der juristische Fall wird irgendwann abgeschlossen sein. Der Schmerz nach dem Verlust wird vor allem bei den Angehörigen bleiben. Auf der Gedenkfeier verliest Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht einen Brief der Familie Ruben Lauers.
Ein Jahr ohne Ruben. Ein Jahr ohne unseren Sohn. Ein Jahr ohne unseren Bruder. Ein Jahr, das sich anfühlt wie eine Ewigkeit und gleichzeitig, als wäre es gestern gewesen.
Bundesinnenminister Dobrindt legt mit seinem Amtskollegen aus Baden-Württemberg und Mannheims OB Blumen nieder, würdigt den Einsatz von Ruben Lauer und aller Polizisten. Mannheim stehe für Vielfalt. Und doch habe die Messerattacke eine tiefe Wunde gerissen, merkt Gastronom Yilmaz Gören, drüben auf der anderen Straßenseite.
Das ist unsere Heimat, das bleibt unsere Heimat. Aber trotzdem spürt man manchmal schon Ausländerfeindlichkeit. Dann in der Feindlichkeit ist ein falsches Wort, aber man fühlt sich irgendwie doch nicht ganz aufgenommen.
Egal welcher Religion, welcher Herkunft, welchen Glaubens, Mannheim trauert um Ruben Lauer. Auch ein Jahr nach seinem Tod ist er nicht vergessen.
Auch wenn das Wasser längst nicht weg ist, auch wenn die Sorgen derer, die im verschütteten Schweizer Bergdorf Blatten ihr Zuhause verloren haben, groß sind, die Gefahr nach dem gigantischen Felsrutsch am Mittwoch im Lötschental im Wallis könnte eine Flutwelle noch weitere Orte im Tal verschlucken. Die wird kleiner. Denn zum Glück, die Wassermassen, die von oben kamen, suchen sich andere Wege und laufen im Moment kontrolliert ab. Und trotzdem trauen Bewohner und Hilfskräfte dem Glück im Unglück noch nicht so recht. Michael Stocks und Sandra Bieger konnten sich einen Überblick über das Ausmaß der Verwüstung verschaffen.
Lukas Kalbermatten steht im Dorf Kippel, wenige Kilometer von Blatten entfernt, und blickt dahin, wo noch vor wenigen Tagen sein Hotel stand. Seine Existenz, 15 Mitarbeiter, vorbei. Alle Blattener wurden rechtzeitig evakuiert, weil sich anbahnte, dass der Gletscher abbrechen würde.
Das ganze Gestein ist nicht gerutscht. Es ist fast nach vorne geflogen und dann das Tal hinunter. Und deshalb kamen diese riesigen Explosionen auf der anderen Talseite, 3 Kilometer entfernt. Mein Auto stand in Weißenried, 3 Kilometer entfernt. Das ist Abbruch. Wir können es nicht mehr benutzen. Also die Gewalt, das ist unglaublich.
Immer noch gibt es kleine Felsabgänge, aber insgesamt sei die Lage relativ stabil, heißt es von Behördenseite. Weitere Evakuierungen im Gebiet wären derzeit nicht nötig. Beim Überflug über das Dorfplatten kann man die Naturgewalt nur erahnen. Rund 9 Millionen Kubikmeter Eis, Geröll und Schutt begraben den Ort. 300 Einwohner haben hier ihre Heimat verloren, auch Patrick Kalbermatten. Der Schmerz über den Verlust von Hab und Gut ist groß, aber die Unterstützung immens.
Die Leute überall sagen, wenn du etwas brauchst, helfen wir. Und das Mitgefühl, tröstende Worte, das ist für uns ist das unbeschreiblich.
Aus der ganzen Schweiz kommen Hilfsangebote. Ein Bauer aus Zürich ist spontan angereist, um zu helfen.
Ich bin hierher gekommen, um mich mit den Landwirten zu solidarisieren, um denen zu sagen, dass wir in Gedanken bei ihnen sind und dass ich von meinem Futter gerne ihnen zur Verfügung stelle.
Leichte Entspannung auch entlang des Flusses Lonza. Das aufgestaute Wasser fließt langsam und kontinuierlich ab. Die Gefahr einer Flutwelle scheint erst einmal gebannt.
Der See ist gestern Abend 20 Uhr um ca. 40 cm gesunken. Es ist aber noch verfrüht, eine Entwarnung aussprechen zu können.
Deshalb haben Rettungskräfte begonnen, Baumstämme zu entfernen, die das Abfließen des gestauten Wassers behindern. Und der Gemeindepräsident hat angekündigt, nächste Woche die Aufräumarbeiten auszuweiten. Erst langsam realisieren die Einwohner von Platten, dass sie nicht nur einen materiellen Verlust erleiden mussten.
Die Seele des Dorfes sind die Menschen. Wir haben das Dorf verloren, aber nicht unser Herz.
Platten soll wieder aufgebaut werden. Das haben die Behörden angekündigt und darauf hofft auch Hotelier Lukas Kalbermatten.
Viele meinen ja mittlerweile, US-Präsident Donald Trump könne mit nichts mehr überraschen bei all dem, was er schon angedroht und angeordnet hat. Jetzt hat er es doch wieder geschafft. Trump hat eine Verdopplung der Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von 25% auf 50% angekündigt. Mitten in Gesprächen mit der EU über eine einvernehmliche Lösung im Handelskonflikt und mitten in einer juristischen Auseinandersetzung darüber, ob Trumps Zollpolitik überhaupt rechtmäßig ist. Doch Trump spielt seine Lieblingsrolle, die des Unberechenbaren. Wie unberechenbar die Folgen für die hiesige Stahlindustrie wären, sollten die verdoppelten Zölle nächsten Mittwoch tatsächlich kommen, dürfte ihn erstmal herzlich wenig interessieren. Torben Burgers.
Heimspiel für Donald Trump in der Stahlhochburg Pennsylvania. Viele hier haben dem US-Präsidenten ihre Stimme gegeben und hoffen nun auf die Umsetzung eines seiner zentralen Wahlversprechen: amerikanische Arbeitsplätze zu sichern durch hohe Abgaben auf ausländische Güter. Wir erhöhen die Zölle auf Stahl von 25% auf 50%, was die Stahlindustrie in den Vereinigten Staaten noch weiter absichern wird. Daran wird niemand vorbeikommen. Für deutsche Stahlproduzenten sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt, entsprechend groß nun ihre Sorgen. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl sieht in Trumps Drohung eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt. Eine 50%-Abgabe auf Stahlexporte ist eine massive Belastung für unsere Branche, da sie den Druck auf die ohnehin krisenhafte Konjunktur weiter erhöhen wird und unsere Stahlindustrie auf vielfältige Weise trifft. Enttäuschung über Trump auch auf europäischer Ebene. Gerade erst war eine EU-Delegation zu Gesprächen über Zölle in Washington. 2 Tage lang trafen die Parlamentarier auf Vertreter von Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden und US-Regierung. Die Bilder von Trumps Auftritt in Pennsylvania sieht Bernd Lange erst nach seiner Rückkehr nach Deutschland. Für den Delegationsleiter sind sie ein Affront.
Ich hatte den Eindruck, dass wir zumindest einen Korridor haben, worüber wir sprechen. Und dann
so eine Nachricht dahinterher zu hauen, das finde ich wirklich unverschämt und ist kein richtig guter Stil. Und ich glaube, jetzt müssen wir auch in aller Deutlichkeit reagieren.
Gegenzölle der EU könnten vor allem Hersteller von amerikanischen Motorrädern treffen und jederzeit in Kraft gesetzt werden. Entsprechende Pläne liegen schon in der Schublade der EU-Kommission. Auch US-Exportschlager wie Whisky könnten mit europäischen Zusatzabgaben belegt werden.
Wir haben ja eine Liste mit Gegenzöllen fertig. Die haben wir ausgesetzt, um eben diesen Verhandlungsprozess zu ermöglichen. Aber wenn der jetzt torpediert wird, dann werden wir den sofort in Kraft setzen.
Schon ab Mittwoch soll die amerikanische Zollerhöhung gelten, ausgerechnet einen Tag vor dem geplanten Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz. Für Diskussionsstoff ist also gesorgt.
So, und jetzt kurz und kompakt, weiteres vom Tage mit dir, Susanne.
Der Nahost-Sondergesandte der USA, Witkoff, hat die militant-islamistische Hamas scharf für ihre Reaktion auf seinen Waffenstillstandsplan kritisiert. Witkoff hatte im Gaza-Krieg vor einigen Tagen eine zweimonatige Waffenruhe vorgeschlagen, um über einen dauerhaften Waffenstillstand zu verhandeln. Israel zeigte sich dafür offen. Die Hamas erklärte sich bereit, 10 lebende Geiseln freizulassen und 18 Leichen zu übergeben. Gleichzeitig forderte sie aber weitere Änderungen in Witkoffs Plänen. Bundesfinanzminister Klingbeil plant umfangreiche Entlastungen für Unternehmen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Zu den Maßnahmen gehören erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Maschinen und Elektroautos, aber auch eine schrittweise Senkung der Körperschaftssteuer. Stichtag für die Entlastungen, die nicht rückwirkend zum Jahresanfang gelten, soll der 30. Juni sein. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Nordrhein-Westfalen sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine war auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt. Die 71-jährige Pilotin und eine 84 Jahre alte Hausbewohnerin starben. Das Unglück ereignete sich in Korschenbroich in der Nähe von Mönchengladbach. Jetzt wird untersucht, ob Motorenprobleme das Unglück ausgelöst haben könnten. Die Zahl der Opfer nach den heftigen Überschwemmungen im Zentrum Nigerias steigt weiter. Rund um die Stadt Mokwa seien bislang mehr als 150 Leichen geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Das Wasser habe hunderte Häuser zerstört und mehr als 3000 Menschen vertrieben. Viele würden noch vermisst. Nigeria wird in der Regenzeit vom Mai bis September regelmäßig von Überschwemmungen heimgesucht. Eine Überraschung gab es heute bei der Turn-EM in Leipzig. Die deutschen Athleten haben weitere Medaillen geholt. Nils Dunkel sorgte am Barren für eine Überraschung und gewann Gold. Die Bronzemedaille sicherte sich Timo Eder. Andreas Toba krönte das Ende seiner Karriere mit Silber am Reck.
In Italien entstanden einst die ersten Opern. Der Adel errichtete im 17. Jahrhundert extra Bühnen für die Gesangswerke. Es war ein exklusives privates Vergnügen, denn Theaterhäuser gab es nur wenige. Nun sucht die Oper eine neue Bühne auf diesem LKW, der kompletter Spielort für Rossinis Der Barbier von Sevilla ist. Der klassische Gesang geht damit auf Tour durch Rom, und zwar vorzugsweise dort, wo nicht diejenigen wohnen, die ein Opernabo haben. Verena Schelter.
Hier gibt es nicht viel. Trullo ist ein ehemaliges Arbeiterviertel im Südwesten Roms, gilt als sozialer Brennpunkt. Doch dieser LKW wird für einen Abend ein wenig Magie nach Trullo bringen, eine Oper. Dafür sorgt Fabrizio Ferrola. Es ist wirklich sehr kompliziert. Allein auf dem Platz anzukommen ist schon schwer. Es ist schwer, den Untergrund zu ebnen, geeignete Stellen zu finden für das Licht, für das Orchester und dann die Bühne auf dem LKW aufzubauen. Opera Camion, der Opern-LKW, ist ein Projekt der Stadt und des römischen Opernhauses. 2 bis 3 Mal pro Woche tourt er durch Rom, steuert gezielt Gegenden an, in denen die Menschen meist wenig mit Oper zu tun haben. Innerhalb eines Nachmittags verwandelt sich der LKW in eine Opernbühne. Doch die Magie dieser Oper entfaltet sich noch durch etwas ganz anderes, sagt Regisseurin Manu Lalli. Die Herausforderung ist, die Menschen dazu zu bringen, sich die Oper hier anzuschauen. Die Oper verlässt ihr gewohntes Zuhause und begegnet den Leuten auf der Straße. Und es scheint, als ob uns das gelingt. Denn die Menschen kommen tatsächlich, bringen ihre eigenen Stühle mit, manchmal sogar das Sofa. Das ist wunderschön. Auf etwa 500 Zuschauer hoffen sie an diesem Abend. In diesem Büro lassen sich die Bürgerinnen und Bürger normalerweise bei ihrer Steuererklärung helfen. Jetzt befindet sich hier die Künstlergarderobe. Und für die Maske geht es in die Bar nebenan, genauer gesagt in den Keller. Sobald es dunkel wird, geht es los. Es sind viele gekommen. Der Barbier von Sevilla, von Gioacchino Rossini, erzählt die Geschichte des cleveren Barbiers Figaro. Figaro hilft dem Grafen Almaviva, die schöne Rosina für sich zu gewinnen. Ein Abend voller Liebe, Intrigen und natürlich ganz viel Musik.
Stupende.
Wunderbar, sehr gut, wirklich eine schöne Idee, habe ich so nicht erwartet. Es ist sehr interessant, auch dass die Oper in Randgebiete dieser großen Stadt gebracht wird. Denn vielleicht gibt es Menschen, die sich für die Oper begeistern, sie aber sonst nicht zu sehen bekommen. Noch 3 Wochen fährt der Opern-LKW durch Rom, dann beginnen schon die Vorbereitungen für die Tour im Herbst, für Puccinis Tosca.
Die Oper kann begeistern, Fußball aber auch, besonders wenn es die Königsklasse ist. Champions League-Finale, die jungen Wilden von Paris Saint-Germain gegen die eingeschworenen Routiniers von Inter Mailand. Aber wie hieß es noch? Paris oder Mailand? Hauptsache München. Dort wurde das Endspiel bis eben nämlich aufgeführt. Im Revier des FC Bayern also, der zum Zuschauen verdammt war, aber dafür immerhin ordentlich was geboten bekam in der Münchner Arena. Christoph Narr.
Ein magischer Abend in München für die Fans von Paris Saint-Germain. Der französische Meister von Beginn an überlegen. Nach gut 10 Minuten eine traumhafte Kombination. Achraf Hakimi mit dem 1:0 für PSG. Der Torschütze zurückhaltend im Jubel, weil er früher für die Italiener gespielt hat. Inter-Trainer Simone Inzaghi entsetzt. Sein Team läuft 8 Minuten später in einen Konter. Désiré Doué, Di Marco fälscht ab. 2:0 für PSG. Nach der Pause versucht Mailand zurückzukommen und lädt Paris zu Kontern ein. Der Jüngste auf dem Platz entscheidet das Spiel. Désiré Doué mit seinem 2. Tor, 3:0 für die Franzosen in diesem einseitigen Finale. In der 73. Minute der nächste Konter der Georgier, Kvaratskhelia ganz allein zum 4:0. 4 Minuten vor Schluss ist die Demütigung von Mailand komplett. Semi Majulo mit dem 5:0 Endstand. Inter Mailand am Boden, Paris Saint-Germain feiert in München das Triple, Meisterschaft, Pokal und den ersten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte.
Was für ein Abend. Der Monat mit der Wonne, der ist jetzt fast vorbei, Thomas. Womit beglückt uns denn der erste Tag im Juni?
Ja, nach dem heutigen Tag, wo wir den ersten, und das ist auch ein erster, gewitterträchtigen, unwetterträchtigen Tag erlebt haben, gibt's morgen auch noch ein paar Unwetter. Jetzt können wir morgen erstmal beiseite lassen und schauen uns den heutigen Tag an. Wir sehen an unserem Radarfilm, wie kleinräumig das stellenweise war, aber dass da eine Menge Wasser heruntergekommen ist, das sieht man, wenn wir uns die sogenannten Regensummen anschauen. Also mal aufsummiert, wie viel ist da tatsächlich passiert und wo es so rötlich wird. Das sind teilweise nur ganz kleine Flecken, da ist wirklich viel zusammengekommen. In Erftstadt dürften das um die 80 Liter gewesen sein, Märklingen sogar mit bis zu 90 Litern, also leicht östlich von Märklingen. Und Venlo, da konnte man da tatsächlich nachmessen, Hagelkörner mit 5 cm Durchmesser. Also das hat das schon in sich. Und es geht auch noch wechselhaft weiter mit Schauern, die in Richtung Nordosten ziehen. Heute Nacht zieht das Ganze durch. Morgen im Laufe des Tages bewegt sich das immer weiter ostwärts. Im Laufe des Nachmittags kann es noch mal ordentlich brodeln. Dann haben wir noch mal Unwetterpotenzial vom Osten bis in den Süden. Im Nordwesten ist es deutlich ruhiger und trockener. Das Ganze bei Temperaturen morgen früh, teilweise sehr mild, 19 Grad, das ist fast tropisch, in Nordrhein-Westfalen. Und dann die Nachmittagstemperaturen, da erleben wir niedrige 20er-Werte im Nordwesten, aber noch mal bis zu 30 Grad im Breisgau. Nun ja, und dann die weiteren Aussichten. Wechselhafter Montag, der Dienstag erst trocken und dann kommen von Süden neue Schauer.
Ganz schön was los und keine Langeweile. Und wir sagen danke, lieber Thomas Ranft. So, alle unsere Worte, sie sind gesagt. Jetzt folgt nämlich das Wort zum Sonntag.
Und darin Gedanken zur Einsamkeit.
Und morgen sind wir wieder da und Sie hoffentlich mit dabei. Würden uns freuen. Tschüss.
Tschüss.